Ich lese uns den heutigen Predigttext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 28, die Verse 10 bis 19 nach der Luther-Übersetzung von 1984. Unter der Überschrift Jakob schaut die Himmelsleiter. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz.
Herr, unser Gott, und das gilt, deine Güte ist da. In guten und in schweren Zeiten, und du gehst mit uns auf unserem Weg. Du bist treu, selbst da, wo ich untreu bin. Amen. Ihr Lieben, ich habe euch ein Bild mitgebracht von dem Maler Raphael. Kunst für alle, das ist die Seite. Es gibt tatsächlich kaum eine Geschichte im Alten Testament, die so oft gemalt worden ist wie das. Vielleicht noch ähnlich die Arche Noah oder Adam und Eva selbst, aber tatsächlich meine persönliche Statistik, aber auch das. Also diese Geschichte von Jakob und der Traum von der Himmelsleiter hat eine Wirkungsgeschichte, die tatsächlich seinesgleichen sucht. Immer wieder in der Kunstgeschichte, aber auch sonst. Ja, als seiner Zeit in der Nähe von Bielefeld oder jetzt zu Bielefeld gehörend, die Anstalt gegründet wurde für Epilepsiekranke, hat der erste Leiter, Friedrich von Bodelschwingh, den Ort Bethel genannt. Und Bethel ist der Name für das ganze Werk geworden, das größte diakonische Werk in Europa, wenn nicht weltweit. Und er hat es bewusst Bethel genannt, wegen dieser Geschichte. Bethel heißt nicht nur Haus Gottes, aber er hat einfach an diese Geschichte in den Hintergrund gedacht. Warum hat diese Geschichte eine solche so eine Bedeutung gekriegt? Ich glaube, aus drei Gründen ist mir, vermute ich mal. Das erste ist, sie ist uns in ihrem Hintergrund durch die Geschichte hindurch so nah. Ja? Also dieses Thema, was da ja der Grund ist, warum Jakob da jetzt plötzlich unterwegs ist, ne, und da mitten auf dem Feld übernachtet mit einem Stein als Kopfkissen, hat ja mit seiner Familienkonstellation zu tun. Und das ist was, was ich aus vielen, vielen Fällen kenne. Dass, ne, Familienkonstellationen sind manchmal problematisch, weil wir zusammengehören und doch oft so verschieden sind, weil es eben Spannung gibt zwischen Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern. Und das, ich habe es mehrfach selbst erlebt, an anderen Stellen kann ich es nur vermuten, dass hinter jedem zweiten Erbstreit steckt im Grunde nicht die 80 oder 100.000 Euro, die da irgendwie, wo man guckt, wie die gerecht verteilt werden sollen. Sondern dahinter steckt oft, gerade wenn es haarig wird, der Papa hat dich ja immer schon lieber gehabt. Ja? Und ich weiß nicht, wer von euch mindestens innerlich nickt, wo ihr das solche Gedanken kennt. Und vielleicht ihr Konfirmanden kennt es an manchen Stellen vielleicht auch. Es kommt nicht so hoch vielleicht. Manchmal kommt es an so einer Stelle, kommt es besonders hoch, wenn man besonders emotional irgendwie sowieso schon angerührt ist. Das ist nicht immer berechtigt, dieses Gefühl. Manchmal ist es einfach nur ein Gefühl, weil wir halt unterschiedlich sind und Eltern gehen mit ihren Kindern auch unterschiedlich um, weil sie verschieden sind. Aber Eltern sind auch nie perfekt. Wir alle nicht. Und darum können auch wir, soweit wir Eltern sind, sagen, ja, auch das kennen wir, dass wir mit unseren Kindern unterschiedlich umgehen. Vielleicht auch tatsächlich, weil es das gibt, ja, dass wir so die einen mit dem einen Kind besser können als mit dem anderen. Also hier war es definitiv so. Das kann man aus Zwischenzeilen sehr genau lesen, dass die Mutter anscheinend den Jakob, den im Grunde ja nur ein paar Minuten Jüngeren, lieber hatte. Er war der Häuslichere, der ihr beim Kochen half und da im Lager. Und Esau, der wirklich nur ein wenig Ältere, war der Stärkere, der Wildere, der auf die Jagd ging. Das war ein bisschen Papas Liebling. Das klingt schon sehr deutlich an. Und so stiftet letztlich die Mutter auch ihren Jüngeren, wie gesagt, nur ein paar Minuten, an, er soll doch der Erbe werden, denn es ging letztlich um das Erstgeburtsrecht. Und das geht nicht darum, und das war keine Sache, die man eben mal gerade bei so einem Linsengericht verhandeln konnte, sondern da ging es ja ums Erbe. Da ging es ja darum, der Erstgeborene, der den Segen des Vaters bekam, das war nicht nur eine hübsche Geste, sondern da ging es darum, dass er der Chef des Familienclans wurde. Dass er sozusagen das Haupterbe antrat, der andere sozusagen nur so mitschwamm. Aber Jakob betrügt seinen Bruder um dieses Erbe, um das Erstgeburtsrecht, auf Anstiftung der Mutter. Und dann muss er fliehen, weil der Bruder sauer ist. Und er geht dann zu den entfernten Verwandten der Mutter und bricht auf. Das ist eine abenteuerliche Reise, aber im Grunde ist das Problem, wenn man auf Reisen geht, und manchmal ist die Erholung auf Reisen nicht so groß, weil wir immer uns selbst mitnehmen. Und hier erst recht, er nimmt sich selbst mit und mit dieser Geschichte. Und darum glaube ich, dass er nicht nur schlecht schläft, weil er kein besonders gutes Kopfkissen hatte mit diesem Stein, sondern, das ist ja, sagt man immer, dass ein schlechtes Gewissen ist kein gutes Ruhekissen. Und er hatte wohl eine unruhe Nacht mit diesen Gedanken, mit dem zu wissen, ich renne hier davon, weil ich letztlich weiß, ich habe es verbockt. Und dann träumt er. Zum Glück keinen Albtraum, sondern diesen wunderbaren Traum. Auf einmal ist der Himmel wie offen und er sieht diese Leiter, hier ist eher wie eine Treppe und die Engel dort, die da auf und nieder schweben. Für Jakob waren das wirklich nochmal Fragen, die ihn noch vielleicht stärker umgetrieben haben, als wir erstmal beim ersten Lesen sehen. Denn nicht nur dieses schlechte Gewissen wegen dem erschlichenen Segen, es hat auch damit zu tun, dass für Jakob war klar, wie für seine ganze Sippe, Gott macht sich nicht fest an einem bestimmten Ort. Es gab kein Heiligtum, keinen Tempel, keine Statue, die irgendwo stand. Sondern Gott, der sich damals dem Abraham vorgestellt hatte, war immer der Gott der Sippe. Ja, also der Glaube an Gott war immer verbunden mit seiner Familie. Der Gott, und so stellt er sich ihm ja auch vor, ich bin der Gott Abrahams, des Großvaters, Isaaks, des Vaters. Ja. Das heißt, es war immer so der Gott, der an der Familienkonstellation hing. Und jetzt war er auf sich allein gestellt, wusste überhaupt nicht, ob er das nochmal wieder irgendwie gerade gebügelt kriegt oder ob er den Rest seines Lebens jetzt ohne seine Sippe auskommen muss. Und damit war auch sein Glaube in Frage gestellt, der daran hing. Und das ist tatsächlich eine Frage, die wir so nicht ohne weiteres übertragen können, aber in der Grundausrichtung tatsächlich die zweite Geschichte, warum die Geschichte uns so nahe ist, dass gerade in Krisenzeiten Die Frage ist, wo ist denn Gott? Wo ist denn Gott? Und das treibt Menschen um, wenn es mir schlecht geht. Woran hängt mein Glaube? Wenn Dinge schieflaufen, vielleicht durch eigene Schuld, das ist nicht der Punkt. Aber in all diesen Fragen begegnen ihm Gott. Und das ist tatsächlich die Wirkungsgeschichte. Wenn wir das jetzt mal das zweite Bild sehen, Chagall, der jüdische Maler und Kirchenfenstergestalter Marc Chagall, hat das, ich weiß nicht wie oft, das war sein Motiv, immer wieder in Bildern und Kirchenfenstern, und er hat wirklich eine Leiter hier, ne? Hat er das dargestellt, diese Geschichte. Man vermutet, dass das mit seiner Lebensgeschichte zu tun hat. Chagall ist als Jude in Russland aufgewachsen und hat erlebt, ne, Pogrome gab es ja nicht erst mit den Nazis, sondern tatsächlich hat erlebt, wie immer wieder Verfolgung da waren, Benachteiligungen, Drangsalierungen. Er hat dann als junger Mann die russische Revolution erlebt und hat seine Hoffnung gesetzt, jetzt wird alles besser, weil der Kommunismus sagt doch, alle sind gleich. Endlich. Ne? Aber musste dann erleben die bittere Enttäuschung, dass auch die neuen Machthaber eben gleicher als gleich waren und dass die Drangsalierung auch gegenüber Juden im kommunistischen Russland genauso weiterging wie vorher. Ne, also eine Enttäuschung, dass die Veränderung der Verhältnisse nichts gebracht haben. Ja. Und diese dunkle Farbe auf dieses hier, so wie so ein dunkle Lila, ist ja eine Leitsymbolik, also Lila steht für die Leidensfarbe. Aber gerade in diesen Erfahrungen hat er immer wieder dieses Motiv der Himmelsleiter. Das heißt, in dem, wie er zweifelt, hadert vielleicht auch mit dem Glauben, vielleicht auch mit sich selber, wo er der im Grunde aktiv dazu beitragen wollte, dass die Verhältnisse sich verbessern und letztlich das Scheitern erlebt hat, entdeckt er neu seinen Glauben. Ne? Zu sagen, Gott ist da, in diesem Dunkel. Das Dunkel ist nicht aufgehoben, aber Gott ist da. In der Welt mit ihrem Dunkel lässt Gott sie nicht allein. Und ähnlich bei Bodelschwingen, er hat es nicht zufällig Bethel genannt, diesen Ort, weil die Epilepsiekranken waren ja nicht nur einfach, litten nicht nur unter ihrer Krankheit, sondern sie waren an vielen Stellen ausgegrenzt, weil Epilepsie natürlich in der Zeit, wo es noch keine Medikamente dafür gab, dann hatten sie regelmäßig Anfälle und die Menschen hatten Angst vor ihnen, die wurden in den Dörfern teilweise weggesperrt, weil das die Menschen nicht damit umgehen konnten, dass jemand dann so einen Krampfanfall kriegte. Das heißt, sie waren ausgegrenzt. Aber sie sollten dort in Bethel eine neue Heimat finden, diesen Ort, wo Bodelschwing sagte, das ist das Haus Gottes. Hier ist in all dem Dunkel Licht. Und so hat es eine Wirkungsgeschichte, die geht bis heute. Wir haben uns ja beschäftigt mit dem Engel Holk, der Jugendliche besucht mit Kurzfilmen, der wird am Dienstag jetzt ihr Konfirmanden auch wieder einen weiteren Film gucken und diesen Engel nochmal kennenlernen, der auch dieses Motiv der Leiter aufnimmt, wobei er sagt, heute fahren wir mit dem Fahrstuhl runter und nicht mehr mit Leitern. Aber das ist tatsächlich ein Motiv, was bis heute Menschen beschäftigt. Das letzte Bild vielleicht, es geht gar nicht so sehr um den Engel. Darum hat Sieger Köhler, ein zeitgenössischer Maler, hat auch diese Leiter gemalt oder eine Treppe, aber gar keine Engel, sondern einfach nur Hände, um deutlich zu machen, es geht nicht um eine Engellehre hier, sondern die Engel ist Zeichen im Grunde der Gegenwart Gottes. Und darum hat er diese Hände gemalt, weil es ja so eine Aussage, Engel sind die Finger Gottes, durch die Gott in diese Welt wirkt, berührt diese Welt. Das Entscheidende ist, in dieser Geschichte sind nicht die Engel, sondern das Entscheidende ist, Gott ist da und er stellt eine aktive Verbindung her. Das ist der Punkt. Die Leiter oder die Treppe, wie immer man es Künstler malen, und diese Engel, diese Bewegung macht deutlich, es ist eine aktive Verbindung, nicht eine zufällige, nur wie so ein Lichtstrahl einfach nur, wo irgendwie da Licht reinfällt, sondern es ist eine aktive Verbindung, eine, die von Gott hergestellt wird, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und das drückt auch die Stimme aus, die die Verheißung ausspricht. Ich bin der Gott Abrahams und so weiter. Und dann die Zusage, ich bin mit dir, ich will dich behüten, wo du hinziehst. Ich will dich wieder herbringen. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Ja, also trotz dem, was er getan hat, das darf er hören, der Jakob. Trotz seiner Schuld, der Segen gilt dir. Ich will dein Gott sein, nicht nur der Gott deiner Väter. Und das ist das Dritte, was uns betrifft, neben diesem vielleicht uns vertrauten Familienkonstellationen und diesem Gedanken, ne, dass auch in Krise Gott da ist, dass Gott auch uns zusprechen will in all unseren Konflikten. Egal wie die Umstände sind, die Verheißung gilt. Das ist nicht die Verheißung, dass immer alles gut wird oder ist oder leicht, sondern dass es sehr wohl dunkle und schwierige Wegstrecken gibt. Und das wissen wir ja auch, wie solche Erfahrungen, die wir machen, wie auch Schuld der Vergangenheit uns prägen. Wie immer wieder und gerade in Krisensituationen wir so eine innere Stimme hören, die uns sagt, ja siehste, ne, du kannst nicht davonlaufen vor dir selbst, können wir auch nicht. Ja, es holt uns wieder ein. Aber inmitten von dem ist da diese andere Stimme Gottes, der sagt, ich bin dein Gott, trotz und in allem, mein Segen gilt dir. Also neben der Frage, wo ist denn Gott, die hatte ich ja gestellt, ist die Frage, was ist mit dem Segen, wenn ich doch eher Leid und Schwierigkeiten erlebe? Er gilt. Segen Gottes ist ein Geschenk, das kann ich mir nicht verdienen. Das kann ich mir auch nicht erschleichen, wie Jakob es versucht hat. Das kann ich nur empfangen. Ich muss nicht die Leiter emporklettern auf der Suche nach dem Glück, sondern er hat mein Leben im Blick. Ja, der Segen gilt. Nicht, weil ich hochklettere, sondern weil er zu uns kommt. Und das wird im Neuen Testament fortgesetzt. Aber noch ein letztes in der Geschichte vielleicht. Jakob hört das im Traum. Aber am nächsten Morgen, dürft ihr gerne mal weiterlesen, kommen ihm Zweifel, wo er denkt, kann das denn sein? Und da macht er, das ist schon witzig, er macht fast wie so ein Deal mit Gott. Und sagt, wenn das stimmt, er stellt also diesen Stein da auf, das haben wir ja noch gehört, und dann sagt er, wenn das stimmt und du mich wirklich wieder hierher bringst und das wahr wird, dass ich gesegnet bin und ich das erlebe, dann sollst du mein Gott sein. Da kann man natürlich fragen, darf ich so mit Gott umgehen, so dealmäßig? Jakob tut es. Wir hatten im Konfi-Unterricht auch das Thema beim Thema Gebet, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, nein. Aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Und diese Verheißung, ich bin mit dir, die gilt. Und die dürfen wir in Anspruch nehmen. So verstehe ich den Deal hier. Wir dürfen Gott uns darauf berufen und sagen, Gott, du hast es versprochen. Gott, und wo bist du jetzt? Ja? Wenn diese Zusage da ist, wo ist dein Segen? Ich darf es wirklich, meine Erwartungen an ihn äußern. Nicht, dass wir alle unsere Wünsche erfüllt kriegen, klar. Aber das, was er verspricht, gilt. Und jetzt der Bogen zum Abendmahl, das wir jetzt feiern wollen. Da geht es tatsächlich um ganz ähnliche Aspekte. Das Abendmahl ist ein gemeinsames Essen, ein symbolisches Essen sicherlich mit der Oblate und diesem Schluck oder auch nur Tropfen Traubensaft. Aber es drückt das aus, das Essen als Zeichen der Gemeinschaft. Und die tatsächlich manchmal so schwierig ist, weil wir so verschieden sind, so unterschiedlich sind. Ja, weil wir auch in Konkurrenz zueinander stehen manchmal vielleicht auch. Weil wir auch oder sogar öfters schuldig aneinander werden. Und trotzdem sagt Gott, meine Güte ist nicht abhängig von deinem Wohlverhalten. Und das lernen wir nicht nur von Jakob, dass Gott zu ihm steht trotz seines Versagens, dass Gott ihn trotzdem liebt und gebrauchen kann. All das steckt schon im Abendmahl. Ja, diese Gemeinschaft in aller Verschiedenheit, die Vergebung für unsere Schuld, dafür ist Jesus gestorben. Und das Dritte, dass er uns seine Nähe zusagt. Ja. Wie eben verschiedene Künstler, nimmt Jesus selbst dieses Bild der Himmelsleiter auf. Im Johannesevangelium heißt es, ihr werdet den Himmel offen sehen, über dem Menschensohn, damit meint er sich selbst, und die Engel auf- und niedersteigen. Ja? Und damit sagte er im Grunde, dieser Ort der Nähe Gottes, dieses Bethel, dieses Haus Gottes, ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden, sondern es ist geschieht in mir. In Jesus haben wir diesen Ort, in Anführungsstrichen. In Jesus haben wir diese aktive Verbindung zwischen Himmel und Erde. In Jesus steigt Gott gewissermaßen die Leiter herunter. Er ist der heruntergekommene Gott. In Jesus wird deutlich, dass Gottes Güte nicht von unserem Wohlverhalten abhängt. Nicht wir müssen die Leiter heraufklettern, sondern Jesus kommt hinein. In Jesus kommt Gott hinein in diese Welt mit ihrem Dunkel und ihrer Schuld. Und in Jesus kommt uns Gott so nah. So nah, dass wir sagen, wir nehmen ihn in uns auf. Das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und wir haben darüber gesprochen, dass Leute sagen, wir essen doch nicht Jesus. Nein, das ist ein geistlicher Vorgang, dass wir so, er uns so nahe kommt, dass wir seine Kraft, seine Liebe in uns aufnehmen, aber auch die Fähigkeit zu vergeben, die Güte Gottes, seine Gnade in uns aufnehmen und es dann leben können, nicht aus uns heraus, sondern weil er es uns schenkt. Und wer es dann auch die Gemeinschaft davon erfüllt wird. Und es dann sogar ein Vorgeschmack der Ewigkeit ist. Wenn die Krise bis letztlich dahin geht, dass wir Abschied nehmen müssen. All das gilt. All das löst nicht auf, dass es Schuld gibt und Dunkel und Tod in dieser Welt. Aber in dieser Erfahrung von Dunkel gibt es das. Gibt es dieses, hier ist ein Ort, da ist Gott. Und dieser Ort, wie gesagt, ist nicht regional, sondern das finden wir im Abendmahl, finden wir da, wo wir uns nach der Nähe Gottes ausstrecken. Wenn ich aufbreche, wohin auch immer, dann werde ich nicht davor fliehen können, dass bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Aber ich nehme immer auch mich mit, aber ich darf immer auch diese Verheißung mitnehmen. Gott geht mit. Und das wollen wir feiern, im Abendmahl und überhaupt. Amen.